ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nach dem versuchten Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen bekommt Deutschland breite Unterstützung aus der EU. Die Außenminister der Union haben gestern bei ihrem Treffen in Irland über die Zunahme solcher Bedrohungen gesprochen. Aus Wicklow berichtet Sabrina Fritz.
Die Chefdiplomatin der Gemeinschaft, Kaja Kallas, und die Mehrzahl der EU-Länder hat keinen Zweifel daran, dass Russland hinter diesen Störungen steckt. Die Gemeinschaft will den Kampf gegen Moskau intensivieren. Waffen spielen dabei noch keine Rolle. Es geht aber zum Beispiel um Visabeschränkungen für russische Staatsbürger, um neue Sanktionen und neue Unterstützung für die Ukraine. Wie die allerdings aussehen soll, ist noch sehr vage. Dennoch, man kann sagen, der gescheiterte Drohnenanschlag von Leipzig hat die Gemeinschaft enger zusammengeschweißt.
Russland schließt die Goethe-Institute im ganzen Land. Das hat Außenminister Lavrov gesagt. Als Grund nannte er die angekündigte Schließung des russischen Hauses in Berlin. Die Bundesregierung hatte diese Schließung angeordnet als Reaktion auf den Fund von Sprengstoffdrohnen auf und beim Flughafen Leipzig-Halle. Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Nach eigenen Angaben fördert es die deutsche Sprache im Ausland und die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul fordert eine Diskussion darüber, ob Betreiber kritischer Infrastruktur mehr Rechte bekommen sollten. Er verwies im ZDF unter anderem auf Videoanlagen zur Überwachung oder eine eigene Drohnenabwehr.
Wir werden die Debatte über Datenschutz, Bürgerrechte, Eingriffe in Rechte neu führen müssen. Wir können nicht einfach alles so laufen lassen bisher. Wir können ja nicht schachmatt sein, während die anderen fröhlich weiter uns ärgern.
Hintergrund sind die Angriffe auf Umspannwerke in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Vorfälle am Dienstag auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen sind. Aus der Bundeswehr kommt die Forderung nach schnelleren Reformen. Der Inspekteur des Heeres, Freuding, verlangt mehr Tempo beim Umbau der Truppe und eine andere Ausbildung der Soldaten. Aus der Nachrichtenredaktion Klaus Reginek.
Jeder Soldat müsse in Zukunft Drohnen fliegen können, so Freuding. Denn die Bundeswehr müsse sich nicht nur technisch verbessern, auch das Personal müsse sich weiterentwickeln, sagte der ranghohe General dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für Freuding braucht es aber auch mehr Personal und mehr Waffen. Und das schnell. Die NATO warne, bis 2029 könnte Russland zum Angriff auf ein Mitgliedsland in der Lage sein. Bis dahin müsse Deutschland eine militärische Stärke erreichen, die glaubwürdig abschrecke.
Der äußerst knappe Überflug zweier Flugzeuge über dem Rugbystadion von Kapstadt am vergangenen Wochenende hat Konsequenzen. Die südafrikanische Luftfahrtbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet. Aus Johannesburg berichtet Karin Wehrheim.
Die südafrikanische Behörde für Zivilluftfahrt SACAA teilte am Mittwochnachmittag mit, sie untersuche den Überflug zweier Jets der Fluggesellschaft Airlink. Man habe die Flugdaten und weitere Unterlagen sichergestellt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine der beiden Maschinen mit weniger als 15 Metern Abstand über das Stadiondach geflogen. Im Stadion befanden sich mehr als 50.000 Rugbyfans. Das hatte in den sozialen Medien heftige Reaktionen ausgelöst. Airlink hingegen sprach von Präzision. Auch der Sportminister Südafrikas, McKenzie, verteidigte das Flugmanöver. Das war spektakulär, schrieb der Minister auf der Plattform X. Überflüge über Rugbystadien gibt es in Südafrika seit 1995.
Bei den US Open hat die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ihr Auftaktmatch gewonnen in 3 Sätzen gegen die Lettin Jelena Ostapenko. Daniel Altmaier hatte zuvor in 4 Sätzen sich dem US-Amerikaner Zachary Swyde geschlagen geben müssen. Aus der Sportredaktion Tim Brockmeier.
Richtig starker Erfolg für Tatjana Maria. Gegen die Lettin Ostapenko war sie eigentlich als klare Außenseiterin in die Partie gegangen. Ostapenko in der Weltrangliste rund 50 Plätze höher einsortiert als die Deutsche. Zudem ließ sich Maria auch vom vielen Regen in New York nicht aus der Ruhe bringen. Die Partie war am Dienstag beim Stande von 1:1 Sätzen erst unterbrochen und dann komplett auf den Mittwoch geschoben worden. Da dauerte es dann ewig, bis die Spielerinnen auf den Platz konnten, weil es auch immer wieder regnete. Als es dann endlich soweit war, war Tatjana Maria hochkonzentriert und klar besser, holte sich den entscheidenden dritten Satz deutlich und steht in der zweiten Runde. Nicht so Daniel Altmaier, der zwar kämpft und alles reinwarf, sich gegen den US-Ami Swayda am Ende dann aber in 4 Sätzen geschlagen geben musste. Altmaier hatte von Beginn an des Matches Probleme mit Schwindel und Kreislauf und wurde mehrfach behandelt, gab aber nie auf, wenngleich sein Kampf am Ende nicht belohnt wurde.
Im DFB-Pokal steht Titelverteidiger Bayern München in Runde 2. Der Fußball-Bundesligist gewann gegen Zweitligist VfL Osnabrück mit 4:1. Aus Osnabrück berichtet Jörg Tegelhütter.
Meißner hatte den VfL völlig überrascht mit der 5. Minute mit einem Traumtor aus 28 Metern mit 1:0 in Führung gebracht. Auch die Bayern schlugen dann innerhalb von nur 6 Minuten gnadenlos zurück. Kane aus kurzer Distanz mit dem Ausgleich, Bischof per Abstauber in der 24. Minute zur 2:1 Pausenführung. Danach hatten die Bayern alles unter Kontrolle und setzten die Vorentscheidung durch. Ulisse mit einem geschickten Heber in der 72. Minute zum vorentscheidenden 3:1. Kane verwandelte dann einen berechtigten Foulelfmeter kurz vor dem Ende zum 4:1. Die Bayern stehen damit souverän und sicher in der zweiten Runde des DFB-Pokals.
Für Aufsehen gesorgt hat, wie schon gehört, VfL-Stürmer Robin Meißner mit einem Treffer aus 28 Metern Entfernung. Seine Freude hielt sich aber in Grenzen.
Ich habe es gerade das erste Mal gesehen, war schon sehr schön, aber trotzdem, ich meine, wenn man 4:1 verliert, ist man auch ein bisschen enttäuscht. Das überwiegt das Ganze so ein bisschen gerade auch.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Tagsüber halten sich in Rheinland-Pfalz und ganz im Norden Baden-Württembergs meist kompakte Wolken. Hier kommt die Sonne nur gelegentlich raus. Weiter südlich sieht's deutlich freundlicher aus. Am meisten scheint die Sonne von Südbaden bis ins Allgäu. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Rennerod und bis 28 Grad in Efringen-Kirchen. Morgen gibt's ähnliches Wetter, aber deutlich wärmer. Am Oberrhein sind's dann bis zu 32 Grad. Das Wochenende wird ebenfalls spätsommerlich, besonders am Sonntag. Der Samstag ist vorübergehend kühler und es gibt regional Schauer.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist der Herbst der Entscheidungen. 3 Landtagswahlen stehen diesen Monat an. Den Auftakt macht Sachsen-Anhalt am Sonntag. 2 Wochen später folgen dann Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Wahlen in Ostdeutschland. Was bedeuten sie für den Rest der Republik? Damit beschäftigen wir uns noch bis morgen. Heute schauen wir auf die SPD. Deren Bundestagsfraktion startet am Mittag in eine 2-tägige Klausur. Doch die Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt überschattet das Treffen. Immerhin kann die SPD darauf hoffen, im Magdeburger Landtag drin zu bleiben. Umfragen sehen sie zwischen 8% und 9%. Das wäre in etwa das Ergebnis von vor 5 Jahren. Über einen schicksalhaften Herbst für die SPD habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Er war SPD-Mitglied und von 2009 bis 2014 Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales in Brandenburg. Herr Schröder, wie nervös blickt die Bundes-SPD auf diese Landtagswahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt?
Ja, das ist schon erheblich, mit welcher Nervosität man dort hinschaut, weil es geht ja nicht nur um das eigene Überleben, sondern auch darum, wie sich die Republik möglicherweise verändert, wenn die AfD dort, so wie es in den Prognosen augenblicklich aussieht, über 40% kommt. Für die SPD selbst geht es ein Stück weit ums Überleben. Sie muss über 5% kommen, was gegenwärtig zwar so ausschaut, aber doch ein Trauerspiel ist, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre Revue passieren lässt, weil die SPD dieses Land ja mit aufgebaut hat, über weite Strecken mitregiert hat und jetzt um ihren Abstieg kämpft.
Die SPD ist ja in letzter Zeit durchaus schon Leid gewöhnt. Aber wenn es so läuft, wie Umfragen vorhersagen, dann bleibt sie ja zumindest im Magdeburger Landtag und wird möglicherweise auch Teil der Landesregierung. Unter anderem auch, weil es dann wahrscheinlich nicht anders geht. Werden denn die innerparteilichen Spannungen zunehmen, wenn die SPD in Sachsen-Anhalt sich dann noch selbstbewusster zum Beispiel gegen die Rentenreform positionieren wird?
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir ja auch schon seit längerem sehen, dass die Regierungsbeteiligung die SPD zu einer Staatsfunktionspartei gemacht hat. Das heißt, sie ist in einem permanenten Dilemma, dass sie auf der einen Seite der Rationalität guten Regierens folgen will, um Schlimmeres zu verhindern, und auf der anderen Seite sich damit aber immer weiter von der eigenen Programmatik entfernt. Der Druck der Basis zunimmt, vor allen Dingen der Basen, die gerade im Wahlkampf sind. Und das erleben wir jetzt auch vor dem Superwahljahr 2027, wo Nordrhein-Westfalen im Zentrum steht, dass insbesondere von Nordrhein-Westfalen ausgehend jetzt schon Überlegungen angestellt werden, wie eine Entwicklung der SPD nach Klingbeil und Baas aussehen kann. Also da hat man den Eindruck, da wird schon eingepriesen, dass die Führung ausgewechselt wird.
Wo die SPD noch relativ gut dasteht, ist in Mecklenburg-Vorpommern, wo in gut 2 Wochen am 20. September gewählt wird. Da liegt sie bei 29% in Umfragen. Was bedeutet es da, dass die populäre und selbstbewusste Ministerpräsidentin Manuela Schwesig seit Jahren den miesen Bundestrend der SPD für den Niedergang der Sozialdemokratie verantwortlich macht?
Ja, das geht in die gleiche Richtung hinein. Man ist auf der zentralstaatlichen Ebene gewissermaßen die Dauerregierungspartei. Und in den Ländern ist das Bild sehr unterschiedlich. Mecklenburg-Vorpommern mit Schwesig hat sich gut entwickelt, gut stabilisiert. Und das könnte eben auch bedeuten, dass man sagt, ja, aber die ist doch stärker in der Lage, die sozialdemokratische Position zu behaupten. Insofern sollte man auch so eine Person dann möglicherweise an die Spitze der SPD bringen. Also Sie sehen, es sind auf der einen Seite Personalüberlegungen, mit denen man hofft, aus dieser Schwierigkeit herauszukommen. Auf der anderen Seite, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, auch inhaltliche Überlegungen, dass man sagt, also diese permanenten Kompromisse führen dazu, dass die SPD nicht mehr erkennbar ist. Also braucht man hier auch eine deutlichere Botschaft, die den potenziellen Wählerinnen und Wählern deutlich macht, ihr seid bei der Sozialdemokratie willkommen und die ist auch in der Lage, dieses Land weiter positiv zu verändern.
Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Wahlen in Ostdeutschland, was bedeuten sie für den Rest der Republik? Das ist unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 schaue ich zum Abschluss mit dem Politikwissenschaftler Uwe Waagschal von der Universität Freiburg auf die politische Stimmung 2 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Baden-Württembergs Innenminister Hagel von der CDU hat für heute zum Krisentreffen geladen. Es geht um die Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel in Mannheim vor knapp 2 Wochen. Ziel ist es, mit den Profiklubs klare Vereinbarungen für Hochrisikospiele zu treffen und die Sicherheitskonzepte zu überprüfen. Knut Bauer.
Innenminister Hagel will nach den Krawallen in Mannheim mit den Vertretern von 7 Fußballvereinen aus Baden-Württemberg über die Sicherheitskonzepte bei Hochrisikospielen diskutieren. Möglicherweise müssen sie angepasst und verschärft werden. Der CDU-Politiker hatte nach dem Skandalspiel im Pokal mit schweren Ausschreitungen und 120 Verletzten betont, ein Weiter-so könne es nicht geben. Dies könnte auch bedeuten, dass die Vereine mehr Kosten für den höheren Polizeiaufwand bei High-Risk-Spielen bezahlen müssen. Dies hatten bereits der Landesrechnungshof, die Gewerkschaft der Polizei und die SPD-Opposition gefordert.
Die Situation an der Ludwigshafener Carolina-Burger-Realschule ist heute Thema im Bildungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Bildungsministerin Eiling-Hütig wird dazu Stellung nehmen. Vor Ort findet zur gleichen Zeit eine Gesamtkonferenz statt. Petra Wagner.
Bereits Mitte August hatte Bildungsministerin Eiling-Hütig von einem Neustart an der Carolina-Burger-Schule gesprochen und in diesem Zusammenhang auch personelle Veränderungen angekündigt. Nach SWR-Informationen sollen sowohl der Schulleiter als auch 2 weitere Kollegen versetzt werden. Die Carolina-Burger-Realschule ist seit Monaten wegen Vandalismus und Gewalt von Schülern in den Schlagzeilen. Zudem gilt das Lehrerkollegium in Teilen als zerstritten.
Der Innenausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags beschäftigt sich heute mit verschärften Regeln für Asylsuchende in Landesaufnahmeeinrichtungen, die die Landesregierung einführen will. Hintergrund ist, dass vor allem ausreisepflichtige Menschen oft aus den Einrichtungen im Land verschwinden. In den vergangenen 1,5 Jahren waren es knapp 1.300. Aus der Redaktion Landespolitik, Dirk Rodenkirch.
Asylsuchende müssen in den Aufnahmeeinrichtungen übernachten. Wer unerlaubt wegbleibt, bekommt bisher nach 3 Tagen keine staatlichen Leistungen mehr, wird der Polizei gemeldet, das Asylverfahren gestoppt. Laut Innenministerium soll das künftig schon ab dem 2. Tag der Fall sein. Geplant ist unter anderem auch ein sogenanntes Sekundärmigrationszentrum. Dort sollen Asylsuchende untergebracht werden, für die andere EU-Länder zuständig sind, um zu verhindern, dass sie vor ihrer Rückführung abtauchen.
Ab heute dürfen verschiedene tierische Produkte aus Brasilien vorerst nicht mehr in die EU importiert werden. Denn es ist nicht klar, ob sich das Land an EU-Vorgaben in Bezug auf den Einsatz von Antibiotika hält. Neben Rinder- und Geflügelfleisch ist auch Honig betroffen. Aus Brüssel, Sarah Lopez.
Dieser Importstopp war schon seit mehreren Monaten vorhersehbar. Die EU-Kommission begründet das damit, dass Brasilien bisher keine ausreichenden Garantien vorgelegt habe, dass der Einsatz bestimmter antimikrobieller Medikamente, etwa Antibiotika, EU-Vorgaben entspreche. Die Europäische Union verbietet etwa den Einsatz bestimmter Antibiotika in der Vieh- und Geflügelzucht zur reinen Ertragssteigerung. Außerdem dürfen Tiere manche Medikamente nicht bekommen, mit denen Menschen behandelt werden. Von der EU-Kommission heißt es, Brüssel arbeite bei dem Thema eng mit den brasilianischen Behörden zusammen. Ein genauer Zeitplan dafür wurde aber nicht genannt. Nach Angaben der EU ist Brasilien der größte Lieferant von Agrarprodukten der Europäischen Union. Seit etwa 4 Monaten gilt vorläufig das Mercosur-Freihandelsabkommen, das die EU mit mehreren südamerikanischen Staaten, darunter auch Brasilien, abgeschlossen hat.
Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA will heute einen wichtigen Schritt bei der Erforschung des Merkur machen. Die Sonde Bepi Colombo soll an dem Planeten ankommen und von ihrem Transportmodul abgetrennt werden. Aus Darmstadt berichtet Marit Teser.
Bepi Colombo ist seit fast 8 Jahren unterwegs und rund 207 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die Trennung ist kritisch, denn falls etwas schiefläuft, muss das Team aus Darmstadt von der Erde aus eingreifen. Wenn alles heute funktioniert, sollen 2 Forschungssonden, eine japanische und eine europäische, im November in eine Umlaufbahn um Merkur einschwenken. Die wissenschaftlichen Messungen werden dann im April 2027 beginnen. Bepi Colombo soll unter anderem das Magnetfeld und die Entstehungsgeschichte des Planeten untersuchen. Die Kosten der Mission belaufen sich auf rund 1,8 Milliarden Euro.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin kommt heute die SPD-Bundestagsfraktion zu einer 2-tägigen Klausur zusammen. Es sollen die politischen Vorhaben der kommenden Wochen beraten werden. Eingeladen ist auch Comedian H.P. Kerkeling. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems fragt sich, ob die SPD vielleicht einen geheimen Plan ausheckt.
Was will H.P. Kerkeling in der SPD-Bundestagsfraktion? Ist es wirklich nur das, was im Programm steht? Dass er einen Input geben soll zum Thema Toleranz und ihre Grenzen in der Demokratie? Dass er diesen Tiefgang bieten kann, hat er in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Aber es wäre fast schon verschenkt, ihn nur dafür einzuladen. Wo er schon mal da ist, könnte er doch auch direkt mal für Stimmung sorgen bei den leiterprobten Genossen. Viel zu lachen gab es bei der SPD in den vergangenen Monaten nämlich nicht. Brandbriefe von Regionalverbänden, Diskussionen um die Parteiführung und eine anstehende Landtagswahl, die wohl wieder einmal katastrophal für die Sozialdemokraten ausgehen wird. Kurzum, die Sozen hätten ein bisschen gute Laune bitter nötig. Noch cleverer wäre natürlich nur eins, H.P. Kerkeling auch gleich noch als SPD-Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl aufzubauen. Charismatisch, humorvoll, beliebt bei den Leuten. Kerkeling ist alles, was die SPD-Kandidaten der vergangenen Wahlen nicht waren. Und er hat bei der Bundestagswahl 2009 in seiner Rolle als Horst Schlemmer auch schon Erfahrungen mit vergeigten Kanzlerkandidaturen gemacht. Noch etwas, was er mit der SPD gemeinsam hätte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.